So, geht's? Bin ich, ja. So? Ja, jetzt passt. Gut, ich hoffe, ihr habt alle gut gespeist und seid jetzt nicht zu müde. Es kommt meistens dann so dieser Knick um diese Zeit. Aber ich hoffe, dass das Thema euch doch wieder gleich aufwecken wird und ihr voll dabei seid. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu, ja, da waren zwei Fragen, die sollte ich noch einmal wiederholen. Die eine Frage war über das Opfer. Das Opfer hast du gefragt, kannst du die Frage noch einmal wiederholen? Ja.
Aber es ist darum gegangen, dass die Sünden vergeben werden durch die Opfer.
Ja.
Wie machen Sie das jetzt? Wie haben Sie Sünden vergeben?
Okay. Ja, also die Frage war, wenn die Opfer nicht mehr durchgeführt werden bei den Juden, weil ja der Tempel nicht mehr steht, wie handhaben die das mit der Vergebung oder mit der Sünden, Sühnung, Versöhnung? Ganz ehrlich muss ich sagen, das weiß ich nicht, wie die Juden das theologisch jetzt erklären. Weißt du das? Aha, ja, das kann schon sein. Ja, also mit Gebet und guten Taten wird es kompensiert. Ja, denke das. Auf jeden Fall, die Klagemauer spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, aber wie gesagt, die Opfer sind nicht mehr existent, werden nicht mehr durchgeführt. Dann war noch eine Frage. Der Hans hat wegen der Schekina gefragt, was ist das? Aber ich glaube, das haben wir beantwortet, dass das die Herrlichkeit Gottes über der Bundeslade war, die im Allerheiligsten des Tempels stand, abgetrennt mit dem gewaltigen, schweren Vorhang, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte. Gut, ich möchte noch einmal zurückgehen zu der Prophezeiung des Daniel, weil wir daran anknüpfen werden. Von den 70 Wochen, die er prophezeit hat oder die er bekommen hat von Engel Gabriel, wo es heißt, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesichtweissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich schon das Ziel, das ist schon das Ende. Und jetzt beginnt eigentlich eine Aufzählung über was in der Zwischenzeit geschehen wird. Und die Prophezeiung hat beginnen, so wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Wir haben gesagt, diese Jahrwochen, die Shavua, das bedeutet Jahre, das sind also 7 Jahre. Und der Beginn, dann wo das Wort erging, Jerusalem werde aufgebaut, könnten wir historisch einordnen mit dem Jahr 450, wo dieses Edikt gekommen ist, sie dürfen wieder nach Jerusalem zurück und Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. 5 Jahre später ist dann Nehemia gekommen und hat also die Mauern wieder erbaut. Und dann heißt es, von dem Tag an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind 7 Wochen. Also 7 mal 7 sind 49 Jahre. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht, wer dieser Fürst eigentlich wirklich ist. Es gibt verschiedene Auslegungen dazu, ist für uns auch nicht so relevant, weil es eigentlich nicht unbedingt jetzt eine große Bedeutung hat. Dann heißt es, und danach sind es 62 Wochen lang, wird es wieder aufgebaut sein. Also Jerusalem wird nach diesen 49 Jahren 62 Wochen wieder aufgebaut sein. 62 mal 7 sind 483 Jahre, da wird Jerusalem wieder gebaut sein, allerdings wiewohl in kummervoller Zeit. Und wir haben auch gesagt, diese Zeit war wirklich kummervoll. Die Zeit nach der Heimkehr war eigentlich ständig ein Wechsel in den Herrscherhäusern. Die Perser, die eine Zeit lang regierten, wurden 333 von Alexander den Großen überlaufen. Die Griechen übernahmen die Herrschaft. Nachdem Alexander, der ja sehr jung gestorben ist, kamen dann seine Nachfolger. Das waren also verschiedene Generäle, die er gehabt hat, denen er das Land, unter denen er das Land aufgeteilt hatte. Und einer davon war dieser Antiochus der Vierte, dieser Epiphanes, wie er sich nennt, der Erleuchtete, von dem Daniel in einem anderen Kapitel schreibt, wie furchtbar der eigentlich gehaust hat. Und ich habe euch erzählt, der hat also den Tempel verunreinigt, indem er dort Schweine geopfert hat. Priester, die sich nicht untergeordnet haben, nicht mitgemacht haben, die wurden ermordet und ganz schlimm. Es kam dann zu einem Aufstand, 164 vor Christus, der Makkabäer-Aufstand, der wurde blutigst niedergeschlagen. Und dann kamen die Römer und die Römer haben dann, hat Jerusalem zwar eine relative Ruhe gehabt, aber zurück zu den 62 Wochen, am Ende dieser 62 Wochen, also das sind 483 Jahre, wenn wir das zusammenzählen, nach diesen 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und da haben wir gesagt, wenn wir diese Jahre zusammenzählen, dann kommen wir genau auf das Jahr 33 nach Christus und da geht hervor, dass dieser Gesalbte dann Jesus war, der Messias, der da gekreuzigt wurde und ausgerottet, also hier steht ausgerottet, er meint eigentlich, dass Jesus hier nicht mehr war, der Prophet. Danach heißt es, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und dann kommt das Ende durch eine Flut. Auch das wissen wir als historisch belegt. Nicht 33, sondern 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre später, kam Titus und zerstörte den jüdischen Tempel, schleift ihn völlig den Boden, macht ihn den Boden gleich und gleichzeitig wurde Jerusalem zerstört und die Leute, die Israeliten, wurden zerstreut in alle Länder und alle Gebiete, die es damals gegeben hat. Deshalb hat es dann zu Pauluszeiten ja Juden gegeben in Rom und in Athen und in Korinth und überall, also weil sie einfach überall zerstreut wurden. Und unsere Frage ist jetzt, Teil 7, wie die Zeit aussah nach der Kreuzigung Christi, also diese Zeit, bis zur Neuzeit, bis zu unserer Zeit heute. In Daniel 9 heißt es ja, und dann kommt das Ende, Vers 26, bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Und das hat sich auch tatsächlich bestätigt. Es waren Jahrhunderte der Verfolgung, Vertreibung, Zerstörung. Es gab nach dem Jahr 70 für das jüdische Volk eigentlich nichts anderes wie nur Krieg und Leid und Tränen. Und ich habe eine Chronologie zusammengestellt, das heißt, die stammt nicht von mir. Ah, da haben wir noch einmal diese Übersicht, die zeige ich auch noch gerne einmal. 450 begann der Tempelbau, Beginn des Tempelbaus. So wisse nun, gib acht, von der Zeit an, als das Wort ausging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter kommt, sind es 7 Wochen. 49 Jahre, dann kam dieser Gesalbte, das war im Jahr 401. Danach 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Wir haben gesagt, auch das ist eingetroffen mit dem Makkabäeraufstand. 434 Jahre, 33 nach Christus, Kreuzigung Christi. Und nach den 62 Wochen, also das ist nach der Kreuzigung Jesus, wird er nicht mehr sein. Zerstörung des Tempels, das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das war im Jahr 70. Gesamt sind es also 483 Jahre. Wir haben dann gesagt, da ist das mit dem Opfer, dass das Opfer aus war. Ja. Das war zu schnell. Ha? Was müsst noch einmal zurück? Das hier? Oder dieser? Diese Übersicht. Die Übersicht. Okay, lassen wir die eine kurze Zeit. Ich habe eine Chronologie zusammengestellt, das heißt, ich sage es ganz ehrlich, die stammt nicht von mir, sondern die habe ich von Roger Liebe übernommen, der es in einem seiner Bücher hat, also ihm sei die Ehre hier gegeben, der hat diese Jahreszahlen auch zusammengestellt und ich habe sie einfach von ihm abgeschrieben. Wir können uns dann später, du kannst es dann später nochmal anschauen. Und ich zeige euch diese Chronologie der Leiden des Volkes Israel nach der Zerstörung des Tempels. Also 70 nach Christus Zerstörung des Tempels. 135 Zerstörung Jerusalems durch die Römer, da wurde Jerusalem völlig zerstört. 640 weitere Verwüstung durch die Perser. 629 Eroberung durch Byzanz. 635 Eroberung durch die muslimischen Araber. Das war also dann schon nach Mohammed. 1071 Eroberung durch die Türken. 1099 Eroberung durch die Kreuzritter. Ihr müsst es nicht alles aufschreiben, das ist nicht so von Bedeutung. Es soll uns nur eine Übersicht geben, was da alles sich ereignet hat. 1187 hat ein Sultan Saladin Jerusalem erobert. 1244 haben die Tataren Jerusalem erobert und 1517 waren es die Osmanen. Dann kommen wir schon, das ist falsch, nicht 1017, sondern 1917, Eroberung durch die Engländer im Ersten Weltkrieg. 1948 Verwüstung Ost-Jerusalems durch Jordanien. Ja, das ist einmal soweit die Zeit, die also in dieser Zeit bis zu unserer Zeit herauf passiert ist. Wir können also das einteilen, so ungefähr das erste bis zum 7. Jahrhundert war es das römisch-byzantinische Reich. Die wollten keinen Tempel in Jerusalem haben. Nach dem 7. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert war es die Periode, die islamische Periode, die klarerweise auch keinen Tempel wollten. Und gleichzeitig kam es zu einer massenhaften Zerstreuung der jüdischen Bevölkerung. Und wir haben dann auch schon gesagt, das war eigentlich die Erfüllung der Ankündigung Mose, denn der Herr wird dich zerstreuen unter allen Völkern von einem Ende der Erde bis ans andere und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deinen Väter Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn ja, das können wir später dann vielleicht noch einmal machen, sonst bleiben wir zu lange, wenn da. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Ja, und das hat sich ja auch tatsächlich bewahrheitet, nicht? Die Juden durch das ganze Mittelalter hindurch wurden nur verfolgt. Es gab immer wieder gewaltige Verfolgungen. Auch da habe ich eine kurze Aufstellung gemacht. Verfolgung, Vertreibung, Ermordung in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels. 70 nach Christus im jüdischen Krieg gab es ca. 100.000 Juden, die aus Jerusalem vertrieben wurden. 132 bis 135 nach Christus 1 Million Juden nach Babylon, ins heutige Iran, geflohen. Interessanterweise, nicht, dass die Juden damals ins heutige Iran geflohen sind und dort Asyl bekommen haben. Kann man sich heute nicht vorstellen. Ne? Wenn heute die Juden nach Iran flüchten würden, die würden sicher wieder sofort wieder fosswendend rausgeschmissen werden. 415 nach Christus, 100.000 aus Alexandria vertrieben. Die waren dort schon geflüchtet, Alexandria, Nordafrika, geflüchtet, wurden von dort vertrieben. 581 wurden sie wieder aus Babylonien vertrieben, zuerst aufgenommen, paar hundert Jahre später wieder vertrieben. 1096, 12.000 Juden aus dem Rheinland vertrieben. 1146 Vertreibung aus Spanien. 1236 aus Frankreich. 1290, 370.000 Juden aus England verjagt. Auch das, die Engländer waren auch nicht gerade sehr judenfreundlich. 1948 bis 1348 in Europa schon 1 Million Juden, 1421 Judenvertreibung in Österreich. Da wurden die ersten Judenghettos in Österreich gebildet, in Wien. 1747 aus Russland und dann 1939 bis 1945 die schlimmste Zeit für die Juden in Deutschland und Österreich, 6,5 Millionen Juden ermordet. Ja, Schreckliche Zeiten, wirklich schreckliche Zeiten für dieses Volk. Und trotzdem ist es unglaublich, dass dieses Volk vertrieben, zerstreut über die ganze Erde, bis nach Südamerika, überall so zusammengeblieben sind und noch immer ein Volk war. Kein anderes Volk hat das je geschafft. Sie sind untergegangen, andere Völker. Von den Assyrern oder von den Babyloniern hört man nichts mehr. Die sind irgendwo vermischt und untergegangen. Nur das jüdische Volk ist nach wie vor ein geschlossenes Völkchen geblieben. Die Bibel sagt eigentlich davon, ja, die spricht eigentlich davon, dass es eine von Gott verordnete Sabbatruhe war. In 3. Mose 26 heißt es, euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land wüst sein und eure Städte zerstört. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es Wüste liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange es Wüste liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als ihr es solltet ruhen lassen, während ihr darin wohntet. Das bezieht sich jetzt einerseits auf das Volk selbst, das wirklich die Sabbate, wie Gott sie angeordnet hat, einfach ignoriert hat. Aber dieses Verwüstetsein des Landes bedeutet auch über das Land selbst. Israel war nämlich vorher ein doch sehr blühendes Land und dann, als sie vertrieben wurden, wurde Steppe. Niemand hat sich um dieses Land mehr gekümmert. Außer ein paar arme arabische Ziegen- und Schafhirten, die dort mit ihren Herden gegrast haben, aber sonst hat sich niemand mehr um dieses Gebiet gekümmert. Gott verordnete dem Land Israel eine Sabbatruhe. Jetzt werden wir sagen, das ist eine eigenartige Sabbatruhe, ne? Wenn sie dort vertrieben und so verfolgt werden. Und die Frage ist, warum ließ Gott das zu? Und jetzt wird es interessant für uns nämlich. Warum ließ Gott das zu? Hat Gott sein Volk verworfen? Nein. Paulus stellt genau diese Frage in Römer 11,1. Er sagt, hat Gott sein Volk verworfen? Und er antwortet sofort, keineswegs. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Aber Gott verordnete was? Zum Ersten also, was wir schon gesagt haben, dem Volk eine Sabbatruhe. Er wollte, dass dieses Volk zur Besinnung kommt. Dass sie wieder sich an Gott zurückerinnern. Wir haben das auch am Vormittag schon gesagt, wie wertvoll aber auch schwierige Zeiten geistlich sein können. Im Psalm 137 heißt es, vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorrt meine Rechte, meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse, Jerusalem meine höchste Freude sein. Das wurde plötzlich wieder in den Juden für diese ganzen Jahrhunderte zum Leitwort. Wir denken an Jerusalem. Wir haben Jerusalem nicht vergessen. Und das Zweite ist, und das ist für uns das Entscheidende, und wir haben das auch schon gehört, genau in dieser Zeit ermöglichte Gott, dass wir als Heiden in sein ausgewähltes Volk eingepropft werden können. Paulus erklärt es, indem er sagt, so frage ich nun, sind die Juden gestrauchelt, um zu fallen? Keineswegs, sondern durch ihre Verfehlung ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Und er erklärt es dann und sagt, er sagt, dass es eigentlich ein Geheimnis ist. Es ist diese Zeit der Gnade für die Heidenvölker gewesen. Und Paulus nennt es ein Geheimnis. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59. Aus Zion wird der Erlöser kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, weil sie das Evangelium ablehnen, sind sie Feinde Gottes und das um euretwillen. Aber weil Gott sie erwählt hat, sind sie von ihm geliebt um der Väter willen, denn Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist unfassbar. Es ist kein Wunder, dass Paulus dann in Römer 11, 31, 33 ausruft, oh, welch eine Tiefe an Reichtum der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich, sagt er, wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege. Dass Gott durch das Leiden eines Volkes so vielen anderen Völkern, nämlich uns allen, die Möglichkeit zum Heil gibt und wir eingepfropft werden in das Volk Gottes. In den Ölzweig, als wilder Ölzweig sind wir eingepfropft. Die Zeit von der Zerstörung des Tempels und der Zerstreuung des Volkes Israel ist eigentlich die Zeit der Gemeinde Christi. Das ist die Zeit der Gemeinde Christi in Gottes Plan. Ausgehend von Jerusalem mit diesem Missionsbefehl Jesu an seine Jünger, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Das ist die Zeit der Apostelgeschichte, die Zeit der Missionsreisen eines Paulus, die Zeit der ersten Gemeinden, ja, wir würden sagen, die Zeit der Mission bis auf den heutigen Tag. Bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Das heißt, bis alle die von Gott Berufenen auch wirklich zum Glauben gefunden haben. Das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Wer sind die? Und wie kann Gott vorherbestimmen, wer schon kommt? Heißt das, dass wir uns eigentlich gar nicht entscheiden müssen, weil er uns eh schon vorherbestimmt hat, ob wir Gläubige geworden sind oder nicht? Nein, so ist es nicht. Gott ruft alle. Aber Gott weiß im Vorhinein auch schon, wer die sein werden, die diesem Ruf folgen werden. Die diesen Ruf, die diese Entscheidungsmöglichkeit für oder gegen ihn auch wirklich annehmen. Aber bis diese Vollzahl erreicht wird, so lange wird es dauern, bis auch Israel wieder in diesen, ja, mit Gott zusammen einen Bund schließt und wieder mit ihm vereint ist. Mit anderen Worten, Gott steht zu seiner Verheißung und darüber können wir uns verlassen. Wir leben noch, sage ich, in dieser Zeit der Gnade. Wir leben noch in dieser Zeit der Gnade. Aber es wird einmal ein Ende sein. Nämlich dann, wenn die Vollzahl erreicht ist. Und Paulus sagt ja, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Und das gilt für jeden von uns. Jeder, der Christus noch nicht persönlich angenommen hat, steht jetzt noch vor dieser Möglichkeit, dass er es auch wirklich tun kann. Ja, und hat Gott Israel verworfen? Natürlich nicht. Wir haben ja diesen Vers schon einmal heute gehört. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Und Gott sagte, kann auch ein Weib sein Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch nicht deiner vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Und jetzt kommen wir schon sehr nah in unsere Gegenwart. Denn jetzt kommen wir zu dieser Frage, die Rückkehr aus dieser Zerstreuung über der ganzen Welt. Wie ist das vergangen? Auch das ist etwas, was unglaublicherweise die Propheten im Alten Testament schon längst vorausgesagt haben, dass nach der Zerstreuung es wieder zu einer Zeit kommen wird, wo Gott sein Volk sammeln wird. In Amos 9, Vers 9, da sagt Amos zuerst einmal, denn siehe, spricht der Herr, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen, gleich wie man einen Sieb schüttelt und keinen Stein zur Erde fällt. Das ist die Prophezeiung der Zerstreuung. Und gleich ein paar Verse weiter sagt er, aber zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten sind. Und in Hesekiel 36 haben wir eine ähnliche Prophezeiung. denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Haben wir das schon erlebt? Na sicher haben wir das erlebt, freilich, wir stehen mitten drinnen. Das heißt, wir sind schon längst an diesem Punkt vorbei. 1882 sind die ersten Siedler aus Russland gekommen und nach Palästina gesiedelt, gekommen. Palästina gehörte damals zum Osmanischen Reich, also zur Türkei, war sehr dünn besiedelt, weil es überhaupt besiedelt war, höchstens von ein paar arabischstämmigen Nomaden, die dort herumgezogen sind. Eigentlich ein karges, steppenähnliches Land, um das sich niemand wirklich gekümmert hat. Und diese Menschen aus Russland, arm wie sie waren, sind dorthin gekommen und haben mit einfachsten Mitteln begonnen, dort den Boden wieder fruchtbar zu machen. Das ist erwiesen. Sie haben zum Teil dieses Land um viel Geld von diesen arabischen Besitzern abgekauft. Die haben ihnen horrende Summen abverlangt für ein Land, das nichts wert war, rein nichts wert war, und die waren bereit, es zu bezahlen, weil sie endlich wieder das Land haben wollten. Während des Ersten Weltkrieges, und jetzt sind wir wieder in der Geschichte drinnen, die Leute, die unter euch, die sich von der Geschichte auskennen, werden das wissen. Während des Ersten Weltkrieges hat sich das Osmanische Reich, also die Türkei, auf die Seite Deutschlands gestellt im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Als dann der Krieg zu Ende war und Deutschland den Krieg verloren hat und natürlich die Türkei dann mit den Krieg auch verloren hat, da haben die Alliierten, das war also England, Frankreich und die USA, dieses Osmanische Reich zerschlagen und Palästina und Transjordanien, dieses ganze Gebiet, kam unter britischer Verwaltung. Hier habe ich eine Karte davon. Dieses ganze Gebiet kam unter britischem Mandat. Die Briten waren verantwortlich. Syrien im Norden, das heutige Syrien, war unter französischem Mandat. Ja, und Irak und Arabien und Ägypten, das waren damals schon unabhängige Staaten. Aber dieses ganze Gebiet hier, seht ihr das? Bis rüber zum, da ist der ungefähr der Fluss. Der Euphrat, bis dorthin, das war alles dieses britische Mandat. Erinnert ihr euch an die Prophezeiung, die wir heute Vormittag hören, die Gott gegeben hat, ich werde euch das Land geben, vom Nil bis zum Euphrat. Hier hätten wir dieses Land, dieses gewaltige Land, das war dieses britische Mandat. Noch während des Ersten Weltkrieges versprachen die Engländer 1917, den Juden, dass sie dieses Gebiet zur Staatenbildung bekommen würden. Das war die sogenannte Balfour-Erklärung. Na Hans, weißt du mehr darüber? Wir haben uns öfter darüber unterhalten schon mit Hans. Hans hat sich da sehr mit beschäftigt, mit dieser Geschichte. Hans, wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte korrigiere mich. Ja? Du weißt es wahrscheinlich besser. Bitte? Nicht zu korrigieren. Die Engländer haben ihnen versprochen, sie werden dieses Land bekommen. Das war eine recht eigenartige Sache, aber auf die wollte ich nicht eingehen. Es war ja noch Krieg und es gab einen jüdischen Chemiker, der hat einen Sprengstoff erfunden. Und das hat er den Engländern zur Verfügung gestellt mit der Bedingung, aber dafür müsst ihr zustimmen, dass wir dieses Land bekommen. Und das haben sie gemacht. Als der Krieg zu Ende war, 1921, kam es etwas anders. Dieses gesamte Gebiet wurde geteilt in zwei Teile. Es wurde geteilt in Westjordanien, also dieses Palästina, ja, seht ihr diesen helleren Streifen, und in das Transjordanien. Die Besitzverhältnisse entsprechen ungefähr 77% war dieses große Gebiet und 23% war dieser kleine Streifen von Palästina. Diese große Fläche wurde dem Emir Abdullah zugesprochen und damit wurde das Königreich Jordanien ins Leben gerufen. Das Königreich Jordanien gibt es seit 1921. Seit damals gibt es das. Übrigens, alle Bewohner, egal wo sie waren, die da in diesem Gebiet gewohnt haben, die hat man alle zusammen Palästinenser genannt, weil das ganze Gebiet Palästina geheißen hat. Ja? Deshalb hat man sie, egal ob sie Araber waren oder ob sie Juden waren, man hat sie Palästinenser genannt. 1938 kam, und bis 1945 war ja dann der Zweite Weltkrieg. Wir haben gehört, 6,5 Millionen Juden wurden dabei ermordet. Und 1947 ist dann die UNO entstanden, aus dem Völkerbund ist die UNO entstanden. Und die UNO hat 1947 einen weiteren Teilungsplan beschlossen. Von dem Rest Palästina, also diese ursprünglichen noch restlichen 23%, von den 77% auf der anderen Seite, wurden den Juden nur mal die Hälfte zugesprochen, nämlich ungefähr 12% wurden ihnen zugesprochen. Das bekamen sie. Und die Juden haben sich auch damit einverstanden erklärt. Und auch wieder haben sie eigentlich viel Geld dafür bezahlt. Zum Teil durch amerikanische Juden, die ja sehr reich waren und die da auch Interesse hatten und das Geld dort hineingesteckt haben. Interessant ist auch, dass das alles eigentlich Prophezeiungen sind, die wir im Alten Testament finden, dass das so kommen würde. Ich habe eine Stelle gefunden in Jeremia 32, 44, wo es heißt, man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem herum. Die Juden begannen mit Landkauf, sie begannen mit intensivem Landbau. Wir haben gesagt, das Land war bis zu dem Zeit eine Steppe, das war fast unfruchtbar, das Land, aber es ist ihnen gelungen, dieses Land wieder zu einem blühenden Land zu machen. Sie haben Kanäle gegraben, sie haben Wasserleitungen gelegt, vom Jordan Wasser abgeleitet und so weiter. Und auch das war eigentlich eine Erfüllung einer Prophezeiung, auch aus Amos. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird und die Berge erden von süßem Wein, werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Israel ist heute ein fruchtbares, sehr fruchtbares Land. Die Agrarindustrie in Israel, die wissenschaftlich betrieben wird, ist einmalig auf der ganzen Welt. Experten fahren hin, um von ihnen zu lernen, wie man bewässert, wie man kultiviert, wie man Land, unfruchtbares Land wieder fruchtbar macht. Also sie sind wirklich da einmalig. Aber im gleichen Augenblick haben die Juden angefangen zu murren und haben gesagt, hey, dieses Land gehört ja uns. Dieses Land wollen wir wieder zurückhaben. Als sie gesehen haben, wie das so wunderbar fruchtbar geworden ist. Wir wollen es wieder zurückhaben. Die Araber wollten es wieder zurückhaben. Sie wollten es von den Juden wieder zurückhaben. Am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung von Israel. Ben Gurion verkündigte, das war der erste Präsident, der verkündigte über das Radio, sagte zu ihnen, hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Und auch das ist eine Prophezeiung. In Jesaja heißt es, wer hat so etwas jemals gehört? Wer hat solches je gesehen, dass in so kurzer Zeit also ein Staat gekommen ist? Aber die islamische Welt begann zu toben. Am nächsten Tag bereits, am Tag darauf, am 15. Mai 1948, kam es zu einem gewaltigen Krieg. Die Vereinigten Arabischen Länder, Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen griffen dieses kleine Israel an und ihr Ziel war es, die Juden in das Mittelmeer zu treiben. Das war ihr erklärtes Ziel. Und eigentlich das, was Psalm 83 auch schon prophezeit hat. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleibe nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Der Krieg dauerte 1948. 48, 12 Monate als Sieger ging Israel hervor. Mit Landgewinn, sie haben Land gewonnen. Und 1948 erzwang dann die UNO einen Waffenstillstand und ein Friedensabkommen. Jordanien bekam einen Teil des Westjordanlandes mit Ostjerusalem und dem Tempelberg. Also Jerusalem wurde halbiert, ein Teil kam zu Jordanien, der andere Teil gehörte zu Israel. Aber das war noch nicht das Ende. Wir wissen, dass 1967 ein zweiter Versuch der Araber gestartet wurde mit der totalen Vernichtung Israels. Und das war der sogenannte Fünf-Tage-Krieg vom 5. bis zum 10. Juni 1967. Ein Krieg, der in die Geschichte einging als der kürzeste Krieg aller Zeiten, denn nach wenigen Stunden war bereits die gesamte ägyptische Luftwaffe ausgeschaltet. Die waren also im Nu, die Luftwaffe war am Boden zerstört. Nach 6 Tagen Krieg hatte Israel die gesamte Sinai-Halbinsel eingenommen, den Gazastreifen bekommen, die Golanhöhen eingenommen, bis an die Grenze, das ganze Westjordanland, also die Jerusalem mit dem Tempelberg und Ostjerusalem, alles wieder eingenommen, es gehörte alles wieder ihnen. Und ja, auch das ist eine Erfüllung eines Psalmwortes. Ezekiel 36, man wird sagen, dieses Land war verheert und jetzt ist es wieder Garten Eden und diese Städte werden zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun festgebaut und sind bewohnt. Und die Heiden, die um euch her übrig geblieben sind, sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der da baut, was niedergerissen ist und pflanzt, was verheert ist. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. Ja, Psalm 126 ist ja dieser schöne Psalm, der das, ich lese euch den kurz vor, weil er wirklich 126, wenn der Herr die Gefangenen zu uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiedergebringst in Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und genau das war die Stimmung nach diesem Sieg, nach dem Fünf-Tage-Krieg. Es war wirklich eine Aufbruchstimmung in Israel. Noch einmal versuchten die Araber noch einmal das Land zu vernichten. 1973 kam es noch einmal zu einem Krieg im Herbst, der sogenannte Yom Kippur-Krieg. Yom Kippur, das ist dieses jüdische Fest, Versöhnungsfest, dieses große Versöhnungsfest. Und dieser Krieg brachte Israel eigentlich fast an den Ruin, fast an den Rand des Unterganges. Stimmt's, Hans? Ja. Da war es ziemlich kritisch. Wenn da nicht die Amerikaner eingriffen und Israel sehr stark mit Waffen und auch mit einfach unterstützten. Wir müssen auch dazu sagen, hier an diesem Krieg haben Deutschland und Österreich keine gute Rolle gespielt, weil sie den Amerikanern nicht erlaubten, Österreich und Deutschland zu überfliegen, um Israel mit Waffen zu versorgen. Also hier waren die Österreicher und die Deutschen eher auf Seite der Araber. Und ich denke, es waren die Öllieferanten waren ihnen wichtiger als die Freundschaft mit Israel. Ja? Wie leider so oft, ja. Gut, wir stehen heute vor diesen Tatsachen. Das Volk Israel, dieses Land Israel gibt es. Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Das Land ist wieder vereint. Es ist wieder ein blühendes Land. Es ist zwar noch immer nicht wirklich Friede da, aber es ist zumindest wieder dieses Land, wie Gott es ihnen verheißen hat. Diese Erfüllung der Prophezeiung, die Hesekiel gemacht hat, ist in Erfüllung gegangen. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns, für diese Zeit, in der wir leben? Beziehungsweise was bedeutet es für uns, was auf uns noch zukommen wird? Mit dieser Frage, leben wir jetzt schon in der Endzeit? Und das ist die Frage von unserem letzten Abschnitt. Aber ich denke, wir werden ganz kurz wieder eine Pause machen, weil jetzt kommt wieder ein sehr langes und auch ziemlich anspruchsvolles Kapitel auf uns zu. Machen wir vielleicht 10 Minuten Pause. Und ich schätze, so wie ich das jetzt sehe, dass wir nicht bis 17 Uhr brauchen, sondern ich schätze, dass wir wahrscheinlich schon um 16 Uhr heute fertig sein werden. Nur zu eurer Orientierung.